ARD. Kinder und Jugendliche erleben mehr sexualisierte Gewalt. Wie kann man sie schützen, vor allem im Freizeitbereich?
Das Deutschland-Ticket wird teurer. Warum eigentlich?
Und es gibt Proteste gegen Massentourismus in Spanien.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen schönen guten Morgen und hallo am Dienstag. Heute ist der 9. Juli und wir blicken aus Köln und Hannover auf unsere Themen. Wir sind Marlies Schaum und Moritz Zacho.
Hallo, moin. Es ist wirklich bitter, womit wir anfangen müssen. Es ist auch sehr traurig und es wird einem wirklich ganz anders, wenn man hört, dass in Deutschland, also hier bei uns, jeden Tag mindestens 54 Kinder sexuelle Gewalt erleben. Wirklich jeden Tag. Im Schnitt, ja, rein statistisch. Und 3/4 der Opfer von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sind Mädchen.
Die Zahlen sind auch nochmal deutlich gestiegen insgesamt und bundesweit gab es im vergangenen Jahr 5,5% mehr bekannte Fälle als im Jahr davor. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Zahlen gestern veröffentlicht.
Und dass sie gestiegen sind, diese Zahlen, das hängt zwar auch damit zusammen, dass mehr Fälle überhaupt erkannt und bekannt und ermittelt werden, aber andererseits ist das Dunkelfeld leider immer noch hoch. Ich persönlich kann das kaum ertragen, sowas zu hören und frage mich dann immer wieder, was können wir alle dagegen tun? Also man sagt ja immer, genau hinsehen und handeln und Kinder dazu bringen, diese Übergriffe und Gewalt zu erkennen. Die Frage ist ja nur, wie?
Ja, das stimmt. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. In der Mehrheit der Fälle von sexueller Gewalt gegen Kinder kennen sich Opfer und Täter. Das BKA nennt das dann Vorbeziehung. Das bedeutet, zu gut einem Viertel sind Freunde oder Bekannte die Täter. Danach kommen dann Beziehungen innerhalb der Familien. Und hier hilft dann vor allem, dass Erwachsene im Umfeld hinsehen und hinhören. Kinderärzte betonen da auch, Kinder müssen vor allem einfach das Gefühl haben, gehört zu werden und auch ernst genommen zu werden.
Und die Kinderschutzbünde sagen, dass Kinder, die sexuelle Gewalt erleben, im Schnitt 6 Personen davon erzählen, bis dann endlich die 7. Person ihnen wirklich zuhört und handelt. Und dafür müssen Kinder natürlich auch wissen, worum es eigentlich geht, sonst kannst du ja nichts erzählen. Also Kinder müssen ihre eigenen Grenzen erkennen und dann sehen, das, was da passiert ist, das war nicht in Ordnung. Und wenn Eltern sowas nicht selber leisten können oder wollen, ne, darüber aufzuklären, was Sexualität ist und wo Grenzen sind, dann gibt es natürlich noch die Schulen. Aber es gibt auch Kampagnen, die sind gerade im Freizeitbereich wohl wichtig.
Denn Kinder und Jugendliche erleben sexuelle Gewalt auch in sogenannten formellen sozialen Beziehungen. Es können dann zum Beispiel Trainer oder Trainerin im Sportverein sein oder auch Leiter auf einer Jugendfreizeit oder eben auch der Musikschullehrer.
Ich habe hier ein Beispiel in Köln gefunden, Moritz, also in den Kölner Schwimmbädern gerade. Da gibt es eine aktuelle Kampagne, die heißt Ich sag's. Also ne, ich sag Bescheid. Ne, da geht es darum, dass es kein Petzen ist, wenn man erzählt, dass man eine übergriffige Situation erlebt hat. Das bestätigt auch Philipp Büscher von der Initiative Zartbitter. Die betreuen diese Kampagne mit den Kölner Schwimmbädern und auch anderen Partnern zusammen.
Wir wissen von Kindern, die sich melden und die wirklich ja sehr belastet aus dieser Situation herausgehen, hervorgehen und die dann einfach in so einer Situation jemanden brauchen, der ihnen erstmal glaubt, der sagt, ja, gut, dass du dich meldest, Hilfe holen ist mutig, das ist auch kein Verrat oder kein Petzen. Und wir schauen jetzt mal, was wir dafür tun können.
Und so eine übergriffige Situation, das muss gar nicht immer wirklich ein körperlicher Übergriff sein. Das kann auch ein unangenehmer Blick sein, einfach in der Dusche oder so ein sexistischer Spruch.
Es gibt natürlich ganz viele Schutzkonzepte und Präventionsmaßnahmen. Zum Beispiel ein Verhaltenskodex in Sportvereinen. Der hält dann zum Beispiel fest, dass Körperkontakt eben nur dann okay ist, wenn er von den Kindern gewünscht ist. Also sowohl im Training als auch sowas wie einfach mal tröstend in den Arm genommen zu werden. Oder auch, dass Trainerinnen und Trainer sich nicht gleichzeitig mit den Kindern umziehen. Auch so ein Ding. Der NDR hat einen Kinderschutztrainer begleitet, der Kinder im Sportverein sensibilisiert. Michael Brucherseifer heißt der. Hat dafür den Fußballverein Hagenauer SV in Mecklenburg Vorpommern besucht und mit den Kindern ein Experiment durchgeführt. Nach kurzer Zeit nimmt er 2 der Jungs mit vom Platz und keinem der Mitspieler fällt es auf.
Jetzt hole ich die Truppe zusammen und dann werde ich denen erzählen, wie schlusig sie aufpassen. Ist euch nichts aufgefallen? Ihr kennt mich nicht. Nein? Die kennen mich auch nicht. Ich bin fremd. Und die sind einfach mitgegangen und ihr habt nicht gemerkt, dass auf einmal 2 Sportkameraden von euch, die waren weg. Das geht nicht.
Ja, die Kinder in dem Training lernen dann zum Beispiel auch, ihre Stimme zu erheben und laut Stopp zu sagen, wenn ihnen jemand zu nahe kommt.
Das muss man auch erstmal lernen. Und natürlich gibt es auch für die, die so eine Ferienfreizeit leiten, Workshops und Fortbildungen zum Thema sexualisierte Gewalt. Es gibt auch spezielle Kinderschutzbeauftragte, zum Beispiel beim Landessportbund Sachsen-Anhalt. Die bilden die seit Jahren aus und die sollen aufklären und die sollen auch Ansprechpartner sein.
Ja, und ganz grundsätzlich gilt natürlich bei einem Verdacht auf sexuellen Missbrauch von Kindern, und das ist auch ganz egal in welchem Bereich, da sind dann Beratungsstellen, Jugendämter, Polizei oder auch die Kinderschutzambulanz im Krankenhaus Anlaufstellen. Links und weitere Informationen dazu findet ihr natürlich wie gewohnt in unserer Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
Russland hat mehrere Städte in der Ukraine heftig bombardiert. Dabei ist auch ein Kinderkrankenhaus in der Hauptstadt Kiew zerstört worden. Bei dem Angriff sind offenbar zwei Krankenpfleger getötet worden. Mehrere Kinder sind verletzt. Russland wiederum sagt, es habe nur auf Gebäude des Militärs gezielt.
Im Europäischen Parlament gibt es ein neues Bündnis aus rechtsradikalen Parteien. Unter anderem sind die Partei Fidesz des ungarischen Regierungschefs Orbán dabei, der Rassemblement National aus Frankreich, die Lega aus Italien und die FPÖ aus Österreich. Aber nicht die AfD. Die neue Fraktion nennt sich Patrioten für Europa.
Hollywood-Star Alec Baldwin, der steht ab heute vor Gericht. Baldwin hatte beim Dreh eines Westerns vor 3 Jahren eine Kamerafrau erschossen. Er sagt, er sei davon ausgegangen, dass die Waffe nicht scharf geladen war. Die Anklage wiederum wirft Baldwin fahrlässige Tötung vor. Falls er verurteilt wird, könnte er bis zu 1,5 Jahre Haft bekommen.
Marlies, es ist ja immer schöner, weniger Geld zu bezahlen, zum Beispiel nur 49 Euro im Monat für den öffentlichen Nahverkehr, als 150 oder sogar 200 Euro für eine Monatskarte. Und bis Ende des Jahres, gute Nachricht, wird es auf jeden Fall bei 49 Euro im Monat bleiben. 49 Euro für das Deutschlandticket, mit dem wir dann alle mit Bussen und Bahnen durch ganz Deutschland fahren können, im öffentlichen Nahverkehr. Aber danach wird es dann teurer.
Wir wissen allerdings noch nicht, um wie viel teurer. Also es könnten 10 Euro mehr sein, aber auch 30 Euro mehr im Monat. Da waren sich die Verkehrsminister der Länder bei ihrem Treffen gestern nicht so einig. Die machen zwar mit der Bundesregierung halbe-halbe, um das günstige Nahverkehrsmonatsticket zu finanzieren. Und der Bund sichert auch zu, dass er weiterhin seine 3 Milliarden Euro zahlt. Aber die Verkehrsverbünde der Länder sagen, für uns ist das auf Dauer ein Verlustgeschäft. Also zum einen, weil viele Pendler eben auf das Deutschlandticket umgestiegen sind und die zahlen jetzt weniger im Monat für das Pendelvergnügen als vorher und dadurch fehlen den Verbünden natürlich Einnahmen.
11,2 Millionen Menschen haben das Ticket in Deutschland aktuell. Das sind aber nicht so viele neue Menschen dazugekommen, die jetzt lieber mit Bussen und Bahnen fahren statt mit dem Auto. Es sind nur etwa 8% der Ticketnutzer, die vorher keinen ÖPNV genutzt haben. Und das heißt, die Verkehrsverbünde können ihre niedrigeren Einnahmen nicht durch massenhaft Neukunden ausgleichen. Also auf Dauer ist das dann ein Verlustgeschäft.
Ja, und was denen fehlt, ist halt jetzt Geld in Verkehrsverbünden, dass sie in den Ausbau ihrer Angebote stecken könnten. In Schleswig-Holstein zum Beispiel wird das Angebot jetzt schon gekürzt. Also da fallen wohl mit dem Fahrplanwechsel im Dezember einfach mehrere Züge aus. Das betrifft zwar erst einmal nur Fahrten in der Nacht oder auch an Vormittagen und nicht den Pendlerverkehr, aber trotzdem.
Ja, und hier bei mir in Niedersachsen, da hat die Landesnahverkehrsgesellschaft auch schon angekündigt zu prüfen, ob man manche Züge einsparen kann, weil eben die Finanzlage so angespannt ist.
Und das ist ja schade. Oder? Ja. Also ich meine, so bringt das Deutschlandticket ja nicht das, was man sich mal erhofft hat, nämlich diesen Beitrag zur großen Verkehrswende, damit eben Menschen ihr Auto stehen lassen und lieber den ÖPNV nutzen, weil eben das Monatsticket dafür so günstig ist.
Und der Bund könnte jetzt natürlich sagen, liebe Länder, wir geben euch da mehr Geld. Macht er aber nicht. Er muss ja sparen. Immerhin will die Bundesregierung ein Gesetz ändern, damit Zuschüsse zum Ticket, die im vergangenen Jahr nicht abgerufen worden sind, dann dieses Jahr noch genutzt werden können. Damit das Deutschlandticket zumindest bis Januar kommenden Jahres dann nur 49 Euro kostet.
Natürlich machen die sich aber trotzdem alle Gedanken, wie man denn Geld einsparen könnte, ohne einfach Strecken nicht mehr zu bedienen oder Züge zu streichen. Zum Beispiel könnte man ja auf ein paar Verkehrsverbünde verzichten. Das schlägt zumindest Bundesverkehrsminister Wissing vor. Er meint, legt ein paar zusammen und spart dadurch Geld. Oder wie wäre es denn mit einer gemeinsamen digitalen Plattform für den Verkauf der Tickets? Wissing behauptet, wenn man das machen würde, könnte man dadurch 2 Milliarden Euro Vertriebskosten sparen.
Solche Forderungen haben auch schon Verkehrsforscher gemacht. Die fordern dann einen Verkehrsverbund pro Bundesland. In Brandenburg ist das zum Beispiel schon so. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, also der Branchenverband, in dem auch die Verkehrsverbünde organisiert sind, widerspricht und bezweifelt, dass man so viel einsparen könnte durch Zusammenlegung. Das glaubt er nicht.
Ja, da muss man entweder ausprobieren oder weiter viel diskutieren. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Im Herbst wollen die Verkehrsminister der Länder dann festlegen, wie teuer genau das Deutschlandticket ab Januar kommenden Jahres werden wird. Und da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.
Und jetzt sprechen wir über ein Thema, das mich zuletzt ja wirklich überrascht hat. Urlaubsorte, die sich gegen Touristen wehren. Auf Mallorca habe ich das mit dem exzessiven Partytourismus ja irgendwie noch verstanden, dass da massenhaft Einheimische aus Protest auf die Straße gegangen sind. Aber das, was da zuletzt in der spanischen Metropole Barcelona passiert ist, das finde ich schon heftig. Da wurden Touris, die im Restaurant gegessen haben, mit Wasser bespritzt und es wurde skandiert: Tourists go home. Also geht nach Hause, wir wollen nicht, dass ihr hier Urlaub macht.
Ist schon krass, oder? Ich finde, es wirkt auch seltsam, also weil wir wissen ja, Barcelona will Touristen, lebt von Touristen. Und gerade in Corona-Zeiten haben ja auch alle Urlaubsorte wirklich über wirtschaftliche Verluste geklagt, weil die Touris nicht mehr gekommen sind. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Auf einmal wird vielen Urlaubsorten offensichtlich der Massentourismus zu viel. Und ganz ehrlich, Moritz, ich frage mich dann, ob du und ich und alle, die nach Barcelona fahren, da wirklich das Problem sind.
Ja, habe ich mich natürlich auch gefragt. Und das müssen wir aber ganz klar mit Jein beantworten. Natürlich haben wir als Urlauber auch irgendwie eine Verantwortung, dem Land und Einheimischen respektvoll zu begegnen. Aber teilweise muss da eben auch politisch reguliert werden. Lass uns da doch einfach mal drauf schauen. Mhm. Ein großes Problem in Barcelona ist beispielsweise, dass die Mieten in den vergangenen 10 Jahren um knapp 70% gestiegen sind. Das kennt man auch auf der beliebten Urlaubsinsel Teneriffa. Das erzählt eine Immobilienmaklerin.
Die meisten Wohnungen gehören Vermietern, die 3, 4, 5 oder 6 Wohnungen haben. Und die werden alle als Ferienwohnungen vermietet. Es bleibt deshalb nur extrem wenig Wohnraum auf dem Markt.
Jetzt könnten wir natürlich sagen, gut, dann mieten wir keine Ferienwohnung mehr, gehen stattdessen ins Hotel. Aber wir wissen alle, das ist oft viel teurer. Deswegen wollen sie es in Barcelona wohl selber regeln. Die wollen in den kommenden Jahren 10.000 Ferienwohnungen die Lizenz entziehen. Also damit die dann wieder zur Dauermiete angeboten werden können, den Menschen, die eben da leben. Also die Politik, die regionale Politik schaltet sich hier direkt ein.
Knapper Wohnraum ist dann also ein Grund, warum Einheimische in Urlaubsorten protestieren. Ein anderer Grund ist aber auch noch unser Verhalten als Touris.
Die Touristen kommen im Schnitt für 5 Tage und dann reisen sie wieder ab. Was uns Kanariern bleibt, ist, was sie hinterlassen. Sie verbrauchen Energie und Wasser und verschmutzen die Umwelt.
Schnell hinfliegen, eine knappe Woche Urlaub und tschüss. In der Zeit Wasser verbrauchen in Regionen, in denen oft Wasserknappheit herrscht, mit Mietautos die Straßen verstopfen und im schlechtesten Fall dann auch noch die Umwelt verschmutzen. Wir haben da gerade eine spanische Aktivistin gehört und auf den Kanarischen Inseln, da gibt es sogar Protestcamps gegen Massentourismus.
Und damit wir verstehen, von welcher Masse wir hier sprechen, also Spanien ist immer noch eins der beliebtesten Urlaubsländer. Da leben allein in Spanien etwa 48 Millionen Menschen. Aber schon bis Ende Mai diesen Jahres sind mehr als 33 Millionen Touristen ins Land gekommen. Also das zeigt ganz gut, wie voll das werden kann, ne? Und ein weiteres Problem scheinen auch Luxustourismusangebote zu sein. Das beschreibt zum Beispiel ein Experte von der Universität der Balearen, was das für eine Insel wie Mallorca bedeuten kann.
Villen haben oft riesige Swimmingpools und einen nicht mediterranen Rasen, der deshalb bewässert wird. Und dann haben Luxustouristen eine absolut ungehemmte, unkontrollierte Konsumhaltung.
Wir wollen dann alles im Urlaub und am besten sofort, egal wie teuer. Also wir verbrauchen Ressourcen, ne? Und durch unser Buchungsverhalten gehen die Mietpreise nach oben und im schlimmsten Fall verschmutzen wir noch die Umwelt dabei. Nicht schön.
Nee, absolut nicht. Jetzt haben wir aber die ganzen schlechten Seiten aufgezählt. Man darf aber natürlich nicht ganz vergessen, was für ein Wirtschaftsfaktor Tourismus eigentlich ist. Denn wenn alle zu Hause bleiben, dann dürfte das ein Urlaubsland wie Spanien ja auch nicht gerade freuen. In Spanien machen die Einnahmen durch Tourismus mehr als 12% des Bruttoinlandsprodukts aus. Deswegen klingen die Forderungen Tourists go home auch härter als wirtschaftlich wahrscheinlich sinnvoll wäre für so ein Land. Deswegen geht es für Urlaubsregionen darum, eine Balance zu finden. Also auf der einen Seite die wirtschaftlichen Vorteile mitzunehmen, aber auf der anderen Seite ist es irgendwie zu steuern.
Und in Griechenland versucht man das mit dem Steuern so oder auch in Italien, in Venedig zum Beispiel, indem sie sagen, so der Kreuzfahrttourismus, der muss eingedämmt werden. Also wenn da nur für wenige Stunden ein paar hundert Kreuzfahrttouristen durch unsere Stadt strömen, dann sorgt das nicht wirklich für gute Umsätze, weil die kaufen ja in der Regel kaum was. Die übernachten da auch nicht. Und in Kroatien zum Beispiel versuchen sie, andere Urlaubsorte, die bislang in ihrem Land noch nicht so bekannt und vielleicht nicht so beliebt sind, einfach mal bekannt zu machen, damit wir nicht alle an die Adriaküste fahren.
Wie hat euch diese Folge gefallen und über welches Thema sollen wir in unserem Podcast mal sprechen?
Schreibt ihr uns am besten über WhatsApp, per Mail oder ihr schickt uns einfach eine Sprachnachricht. Wie das geht, das erfahrt ihr natürlich bei uns in der Folgenbeschreibung, in den Shownotes. Dann würde ich sagen, viel Spaß heute Abend, ne? Also auch wenn wir Deutschen, lieber Moritz, ja nicht mehr dabei sind. Erstes Halbfinale dieser ja immer noch laufenden Europameisterschaft.
Wir sagen erstmal tschüss und bis morgen und dann sage ich auch tschüss zu Marlies. Schön, dass du mit dabei warst, denn ich bin morgen mit Nina am Start.
Auf bald. Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.